Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
20 years ago, people used to be ashamed.
Vor 20 Jahren schämten sich die Leute noch für ihre Kultur. Niemand wollte sich mit seiner Provinz oder mit seiner Ethnie identifizieren. In den letzten 10 Jahren haben die Jungen angefangen, Interesse zu entwickeln an unserer Tradition, weil Kommunikationsmedien Dinge zeigten, Medien berichteten.
Sagt ein Angolaner und spricht damit vielen jungen Menschen aus dem Herzen. Immerhin sind 60% der Bevölkerung jünger als 24 Jahre. Das Land Angola ist reich an Rohstoffen, Erdöl, Diamanten, Kaffee, Gold. Doch die Menschen profitieren davon nicht. Das liegt vor allem an der grassierenden Vetternwirtschaft und Korruption. Und die Parlamentswahl, die vor 2 Wochen stattfand, hat daran auch nichts geändert, denn die Regierungspartei MPLA, die seit 1975 regiert, hat auch diesmal gewonnen. Zwar nur knapp, aber sie hat gewonnen. Dieses knappe Ergebnis kann jedoch auch daran liegen, dass sich die Haltung der Angolaner und Angolanerinnen zu ihrer eigenen Kultur und Geschichte ändert. Ich bin Margarete Wohlan und für mich ist die Entwicklung in Angola ein Beispiel dafür, wie die globale Debatte über die Rückgabe von afrikanischen Kulturgütern auch innerhalb des jeweiligen Landes etwas verändert. Das zumindest hat Gabriele Riedle erfahren, die unterwegs war im Nordosten von Angola, in einem der wichtigsten Diamantenabbaugebiete der Welt und in der Hauptstadt Luanda.
Luanda, die Hauptstadt Angolas, eine der größten Städte Afrikas, ist eine jener Metropolen, in denen die Gegensätze schärfer kaum sein könnten. Wolkenkratzer aus der Zeit des Ölförderbooms zu Beginn des neuen Jahrtausends, in ihrem Schatten die barocken Kirchen mit ihren blauen Kacheln und andere Bauten der portugiesischen Kolonisatoren, teils zerfallen, teils frisch renoviert und mit weißem Stuck verziert. Vor allem jedoch Hütten aus rohem Holz, aus grauen Betonsteinen, aus Plastikplanen, aus Blech. Bis zum Horizont ballen sie sich zu riesigen Vierteln. Denn während des endlosen Bürgerkriegs nach der Unabhängigkeit 1975 war halb Angola nach Luanda geflüchtet und irgendwo mussten die Ankömmlinge bleiben. Eine Welt aus Lärm, Gestank und viel zu dicht zusammengedrängten Menschen, aus Hühnergegacker und Gewalt, aus täglichem Kampf um das Nötigste zum Leben. Rund 80% der Bewohner Luandas leben so. 80% von 9, 10, 11 Millionen. Niemand weiß das so genau. Edmar Domingos, genannt Sacerdot, 37 Jahre alt, 4 Kinder, lebt fast sein ganzes Leben lang in Sambizanga, einem armen Viertel mit rund 600.000 Einwohnern am Rand des Stadtzentrums, dort, wo einst eine Müllkippe für Industrieabfälle war. Praktisch ohne Schulbildung, aber inzwischen außergewöhnlich belesen, arbeitet er auf dem Bau oder repariert Computer, nachdem er entsprechende Kurse besucht hat. Vor allem jedoch ist er einer der bekanntesten Kuduro-Musiker Luandas, der angolanischen Version des Rap. Die Musik beschäftigt sich mit den Lebensbedingungen der Leute. Und Sacerdot wird der Priester genannt, weil er hinausgeht und den Leuten predigt, freilich auf seine ganz eigene, weltliche Art. Nach Einbruch der Dunkelheit legen er und seine Kumpels los. An irgendeiner Straßenecke, wo billiges, kaltes Bier verkauft wird, bearbeiten sie Gitarren und Tröten und alte Milchpulverdosen mit Stöcken und Sacerdot röhrt ins Mikrofon. Dann bebt das halbe Viertel. Sacerdot rappt immer wieder vom täglichen Kampf ums Überleben, vom völligen Versagen des Staates, von Armut, von Korruption. Aber er rappt auch davon, wie das ganze Elend angefangen hat. Damals unter der Kolonialherrschaft der Portugiesen, als den Einheimischen ihre Identität genommen wurde. Die ersten portugiesischen Kolonisatoren kamen vor 500 Jahren ins Land. Besiegelt wurde das Schicksal Angolas jedoch in Berlin bei der sogenannten Kongo-Konferenz 1874-75, als die europäischen Mächte sowie Russland, die USA und das Osmanische Reich Afrika am Reißbrett in Kolonien zergliederten.
Auf der Konferenz von Berlin haben die Europäer Afrika aufgeteilt, ohne dass sie wussten, wer wir sind. Deshalb ist es super wichtig, dass wir uns der Vergangenheit zuwenden und erfahren, wie sie war, was geschehen ist. Und dann muss man einiges korrigieren, denn ein Volk ohne Identität ist ein Volk, das nicht existiert. Um mit der Gegenwart zurechtzukommen, um zu wissen, wer wir sind und was wir tun, müssen wir zurückgehen und lernen, wie die Vorfahren lebten, was ihre Kultur war.
Tatsächlich haben die portugiesischen Kolonisatoren in Angola bis ins Jahr 1975 alles getan, um die lokalen Kulturen so weit wie möglich zurückzudrängen. So musste die angolanische Bevölkerung in den meisten Teilen des Landes katholisch werden, ihre eigene Spiritualität wurde als geradezu teuflisch verdammt und es musste portugiesisch gesprochen werden.
Es ist vor allem wichtig, dass wir endlich wieder unsere ursprünglichen Sprachen lernen, weil die Sprache entscheidend ist für die Identität eines Volkes. Schließlich ist es nicht dasselbe, ob eine Geschichte in der eigenen Sprache erzählt oder ob sie übersetzt wird. Und wenn die Europäer uns nicht kolonisiert hätten, wäre unsere Geschichte nicht abgerissen. Hier in Sambizanga kann man es sehen. Es gibt viele Leute, die nur ein sehr dürftiges Portugiesisch sprechen. Aber andere Sprachen sprechen sie auch nicht.
Unmittelbar nach der Unabhängigkeit 1975 wurde Angola für 17 Jahre zu einer sozialistischen Volksrepublik. Gleichzeitig versank das Land in einen Bürgerkrieg, der erst 2002 endete. So haben die Leute in Angola erst in den letzten Jahren endlich die Möglichkeit, sich mit der eigenen Geschichte und ihren Traditionen zu beschäftigen. Miguel Manuel, 43 Jahre alt, ist einer der bekanntesten Fernsehmoderatoren des Landes mit einer täglichen Talkshow, eine Art Markus Lanz von Angola und ein glühender Kämpfer dafür, dass sich die Angolaner wieder ihren eigenen Traditionen zuwenden.
Vor 20 Jahren schämten sich die Leute noch für ihre Kultur. Niemand wollte sich mit seiner Provinz oder mit seiner Ethnie identifizieren. In den letzten 10 Jahren haben die Jungen angefangen, Interesse zu entwickeln an unserer Tradition, weil Kommunikationsmedien Dinge zeigten, Medien berichteten.
Außerdem beobachten die Leute hier sehr genau, meint Miguel Manuel, wie unterschiedlich man in Europa etwa mit ukrainischen Geflüchteten und mit Zuwanderern aus Afrika umgeht.
Ukrainer werden gut in Europa aufgenommen, Afrikaner nicht. Warum sind Ukrainer besser als wir? Deshalb müssen Angolaner stolz auf ihre eigene Kultur werden. Es ist eine Form des Widerstands. Wenn du deinen Stolz wiederfindest, veränderst du deine Sichtweisen und damit dein Benehmen und dein Handeln. Du machst die Dinge anders, du vergleichst dich nicht mehr, du träumst nicht mehr davon, wie ein Portugiese zu sein.
You don't dream to be like a Portuguese.
Wenn es nach Miguel Manuel ginge, sollten in Angola auch die traditionellen Anführer wieder viel mehr Einfluss gegenüber den staatlichen Institutionen bekommen. Seit Hunderten von Jahren haben die Ethnien hier Könige und Königinnen und die Gemeinden haben sogenannte Sobas. Ihre Autorität wird von Generation zu Generation über die mütterliche Erbfolge weitergegeben. Erstaunlicherweise hat diese Art von Anführerschaft nicht nur den portugiesischen Kolonialismus überlebt, auch den angolanischen Sozialismus hat sie überstanden, denn die jeweiligen Machthaber brauchten sie, um die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Miguel Manuel?
Sobas spielen in ihren Kommunen eine sehr große Rolle. Wenn sie etwas sagen, folgen ihnen die Leute. abgesehen von Luanda, haben sie überall Respekt. Sie sind für vieles verantwortlich, für die Art, wie die Leute arbeiten, für ihre Spiritualität, für traditionelle Bildung, sogar für Gerechtigkeit. Denn wir haben traditionelle Gerichte, an die sich viele wenden. Dennoch steht das öffentliche Recht über diesem Recht und da gibt es Konflikte. Aber sie bewahren unsere Kultur. Wenn wir sie verlieren, verlieren wir unser Gedächtnis. Unsere Regierungen brauchen diese Anführer als Berater, besonders im Konfliktfall. Afrikanische Probleme müssen mit afrikanischem Wissen gelöst werden, mit afrikanischer Weisheit. Wir versuchen, Probleme auf europäische Art zu lösen.
Because we are solving as European solve.
Ortswechsel. Das Dorf Itengo, Sitz des Königs der Lunda Tshokwe in der Savanne im Nordosten des Landes, 1000 Kilometer von der angolanischen Hauptstadt entfernt. Eine Region an der Grenze zum Kongo, eine jener Grenzen, die damals auf dem Reißbrett in Berlin gezogen wurden. Seither liegt ein Teil des einst mächtigen Großreiches auf jetzt kongolesischem Staatsgebiet. Der König empfängt auf seinem geschnitzten Thron auf dem Dorfplatz. Er ist 43 Jahre alt, eine jugendliche Erscheinung in einer Art Kleid aus gemustertem afrikanischem Stoff. Und aus demselben Stoff trägt er eine Krone mit Zacken wie aus dem Kinderbuch. In der Hand hält er einen geschnitzten Königsstab und ein Zepter. Bevor sein Vorgänger starb und ihm die Königswürde vererbte, war er erst Mechaniker und dann Mathematiklehrer. Die Würde und die Ruhe selbst hält er jetzt hoch im wortwörtlichen Sinne und wird von den Dorfbewohnern bejubelt.
Der wahre König respektiert die Traditionen und verteidigt die Interessen seines Volkes als dessen Verbündeter. Früher haben alle zusammengelebt, sind zusammen auf die Jagd gegangen und haben das Fleisch miteinander geteilt und in die Gemeinschaftshütte gegeben. Hier ist eines der wichtigsten Diamantenabbaugebiete der Welt. Trotzdem ist die Armut enorm und deshalb müssen die traditionellen Anführer Partei ergreifen für ihr Volk.
Nur 30 Kilometer Luftlinie vom Dorf des Königs entfernt liegt die Katoka-Mine, die viertgrößte Diamantmine der Welt. Einst war die Gegend im Nordosten Angolas berüchtigt für ihre sogenannten Blutdiamanten, mit denen auch der 27-jährige Bürgerkrieg mitfinanziert wurde. Heute sind die Minen in staatlicher Hand. An der Katoka-Mine ist ein russisches Konsortium zu einem Drittel beteiligt. Doch die Bevölkerung hat nach wie vor nichts vom Reichtum. Verschmutzte Flüsse nehmen vielen die Lebensgrundlage, für neue Minen werden immer wieder Dörfer umgesiedelt und auch Arbeit gibt es in den hochtechnisierten Anlagen nur für wenige. So bleibt vielen nichts anderes übrig, als illegal zu schürfen. Zu Zehntausenden graben sie mit nichts als Spitzhacken in der roten Erde. Manche Landstriche sind voller Gräben und Krater. Viele sterben bei Erdrutschen, auf der Flucht vor der Polizei oder bei gewaltsamen Revierkämpfen. Der König versucht, seinen Leuten zu helfen.
Wir arbeiten mit Minenunternehmen zusammen, die die Menschenrechte nicht unbedingt respektieren. Und wir achten darauf, dass sie ihre soziale Verantwortung wahrnehmen. Manchmal behandeln die Unternehmen Kinder schlecht und respektieren die Frauen nicht. Verschiedene Organisationen arbeiten mit mir zusammen, mit anderen Sobas und mit den Gemeinden, zu denen ich engen Kontakt habe. In der Regel darf eine traditionelle Autorität nicht parteiisch sein, sondern sie ist wie ein Vater. Niemand darf denken, dass er nicht mein Sohn ist.
Der jugendliche König sieht sich nicht nur als Fürsprecher seines Volkes gegenüber den Minengesellschaften und der Regierung, sondern etwa auch gegenüber den Ahnen und den Geistern.
Spirituelle Praktiken sind immer Teil unseres Lebens. Wenn zum Beispiel eine Frau keine Kinder bekommen kann, finde ich heraus, ob ein Fluch daran schuld ist. Oder wenn ein Jäger keine Tiere findet, versuche ich durch Rituale herauszufinden, woran das liegt. Als König kann man da einiges machen. Wir glauben sehr an unsere Vorfahren und ich wurde auserwählt. Deshalb hören mir die Vorfahren zu.
Und so kümmert sich der König der Lunda Tsokwe auch darum, dass wenigstens einige jener Kulturgüter nach Angola zurückkehren, die während der Kolonialzeit außer Landes gebracht wurden. Die Figur des Tshibinda Ilunga zum Beispiel, eine Skulptur aus schwarz glänzendem Holz, eine Herrschergestalt mit großen Füßen, großen Händen, großen Augen, großem Mund. Tshibinda Ilunga gründete vor über 400 Jahren jenes mächtige Großreich, dessen Erbe der jugendliche König mit seiner Krone aus Stoff bis heute fortsetzt. Zu sehen ist das Bildnis des Ur-Ur-Urahns des heutigen Königs, allerdings in Berlin im Ethnologischen Museum, 7000 Kilometer Luftlinie entfernt von seinem einstigen Reich. Es ist eines der wichtigsten Stücke der hiesigen Afrikasammlung. Doch auch hier hat die Debatte um die Rückgabe von afrikanischen Kulturgütern etwas in Bewegung gebracht. Gemeinsam mit dem Goethe-Institut in Luanda und dem dortigen Museum für Anthropologie hat das Ethnologische Museum begonnen, die Bedeutung seiner über 6000 Exponate aus Angola zu erforschen.
Es ist wichtig, uns den Tshibinda Ilunga zurückzugeben. Denn Tshibinda Ilunga steht am Anfang der Geschichte des Königreichs der Lunda Tsokwe. Und wenn wir die Figur hier haben, können wir der jungen Generation ihre Bedeutung erklären. Der König ist dafür verantwortlich, dass sein Volk sich vermehrt. Er muss seine Kultur schützen, die Sitten, die Tradition bewahren und das Wohlbefinden seiner Bevölkerung stärken. Wenn ein Volk traurig und krank ist, ist der König auch traurig und krank.
Gabriele Riedle über Leben und Denken der Luanda Tsokwe im Nordosten von Angola. Bei ihrer Recherche wurde die Autorin unterstützt von dem Goethe-Institut in Luanda. Es schien kurz möglich zu sein, dass die Regierungspartei MPLA nach fast 50 Jahren bei der Parlamentswahl vor 2 Wochen abgewählt wird. Doch es kam anders. Sie gewann erneut, wenn auch nur knapp. Für den Präsidenten Jean Lorenzo bedeutet dies eine weitere 5-jährige Amtszeit. Ich bin verbunden mit Nathalie Russmann. Sie ist Leiterin des Auslandsbüros Namibia und Angola der Konrad-Adenauer-Stiftung. Hallo nach Windhoek.
Einen wunderschönen guten Tag nach Berlin.
Frau Russmann, das Wahlergebnis war denkbar knapp. MPLA erhielt 51%, ihr bisher schlechtestes Ergebnis überhaupt, gegenüber gut 44%, die größte Oppositionspartei UNITA bekommen hat. Das war immerhin 17% mehr als bei der letzten Wahl vor 5 Jahren. Warum und wofür wurde die MPLA abgestraft?
Ja, ich denke, es lohnt sich, hier etwas näher auf das Wahlergebnis nochmal einzugehen, bevor wir dann auf die Frage eingehen, wofür MPLA hier abgestraft wurde. Also zunächst einmal muss man wirklich konstatieren, dass die MPLA 26 Sitze im Parlament eingebüßt hat, wogegen die UNITA 39 Sitze mehr bekommen hat mit dieser Wahl. Das ist schon ein großer Zuwachs. Des Weiteren muss man auch konstatieren, dass eben die Wahlen in Angola in den Provinzen auch entschieden werden. Also nicht allein in der Hauptstadt, wo die UNITA bemerkenswerterweise über 62% errungen hat, also einen Sieg errungen hat, aber die Wahl wird eben in den 18 Provinzen entschieden. Und von den 18 Provinzen hat eben die MPLA 15 Provinzen gewonnen. Die Frage, warum kam es zu diesem Verlust? Ja, zunächst einmal ist es eine Entwicklung, die man wahrscheinlich auch in anderen afrikanischen Ländern beobachten wird. Die sogenannten Regierungsparteien, die ja über viele Jahre an der Macht sind, sind überwiegend hervorgegangen von sogenannten Befreiungsorganisationen im Zuge der Unabhängigkeit und wurden allein aufgrund dieser Tatsache gewählt, ne, aufgrund des Patriotismus, der Heldentaten Und das alleine reicht eben heutzutage nicht mehr aus. Angola ist ein sehr junges Land. 60% der Bevölkerungen sind jünger als 25 Jahre. Und diese Personengruppe treffen ihre Entscheidung aufgrund anderer Gegebenheiten. Da reicht es eben nicht aus, Kolonialismus und Bürgerkrieg. Das kennen die eben auch nur aus Erzählungen, ne? Sondern entscheidend sind die Perspektiven für die Jugend. Und die sehen eben sehr, sehr schlecht aus.
Frau Russmann, ich komme gleich auf die Jugend zu sprechen. Ich bleibe noch mal ganz kurz bei der Oppositionspartei UNITA, die Sie angesprochen haben. Sie hat ja von dieser Unzufriedenheit der Menschen profitiert, wie Sie das gut dargestellt haben. Sie klagte gegen das Wahlergebnis wegen Intransparenz und Wahlbetrug, ist aber damit Ende letzter Woche gescheitert mit ihrer Klage. Zu Recht gescheitert? Wie sieht das denn mit den Institutionen wie der Justiz in Angola aus?
Ja, die Frage ist nicht sehr einfach zu beantworten. Da sind mehrere Dimensionen zu beachten. Und zwar gab es ja auch schon Unregelmäßigkeiten bei der Registrierung der Wahlen, also schon im Vorfeld. Und die UNITA gemeinsam auch mit Organisationen der Zivilgesellschaft haben auch Parallelzählungen vorgenommen im Anschluss an die Wahlen, die eben zu anderen Ergebnissen kommen. Nun muss man aber auch sagen, dass die Zahl der Wahlbeobachter gemessen an der Größe des Landes und an der Anzahl der Wahlstationen viel zu gering waren und auch internationale Wahlbeobachter viel zu spät ins Land gelassen wurden. Sprich, eine objektive Begutachtung dessen sehr, sehr schwierig ist. Und Thema Gerichtsbarkeit, ja, wir haben es hier nicht mit einer Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeiten zu tun. Also die Wahlkommission als auch das Verfassungsgericht, die sind parteipolitisch besetzt. Und das lässt natürlich Spekulationen offen, gerade bei so einem knappen Ergebnis.
Angola, Sie haben das kurz erwähnt, ist ein junges Land, ein junger Staat. Und Angola ist auch reich an Rohstoffen, Diamanten, Gold, Erdöl, Kaffee. Warum ist es nicht möglich, dass davon die Menschen auch profitieren? Vor allem die Jungen sind ja ohne Perspektive. Sie haben es kurz erwähnt. Warum? Wie kommt das?
Ja, in der Tat, diese Frage stellt man sich zurecht. Es ist einfach nicht gelungen, einen Transformationsprozess in Gang zu setzen. Also sprich, die Bürden oder die Zerstörungen nach dem langen Bürgerkrieg, das geht natürlich nicht über Nacht, dass man die Schäden dessen und die Auswirkungen dessen über Nacht ausmerzen kann. Aber auf der anderen Seite hat Angola sehr lange profitiert vom Erdölboom. Dennoch ist es nicht gelungen, diese Vorteile umzumünzen und das Land sozusagen aufzubauen. Es hat keine Diversifikation der Wirtschaft zum Beispiel stattgefunden. Man hat sich allein auf das Erdölreichtum einfach ausgeruht. Es hat keine Industrialisierung stattgefunden. So muss Angola nach wie vor Unmengen an Lebensmitteln, obwohl es ein fruchtbares Land ist, importieren. Und auch industrielle Produkte aus dem Ausland importieren. Und es sind keinerlei andere Arbeitsplätze entstanden, außer im großen öffentlichen Sektor und eben in der Ölindustrie. Das Problem ist einfach auch, dass die Regierung die Einnahmen aus dem Erdölbereich zum Beispiel nicht für den Straßenbau umgesetzt hat oder für den Aufbau des Bildungswesens. Deswegen haben wir heutzutage die Situation, dass etwa 80% der Bevölkerung in Angola wirklich in einer Situation von Armut und in einer desolaten sozialen und wirtschaftlichen Situation leben.
Frau Russmann, nun hat João Lourenço nach der Wahl in einer ersten Reaktion versprochen, Dialog und Verständigung. Auch auf dem Hintergrund, was Sie uns jetzt alles erzählt haben, was ja nicht sehr, wirklich sehr optimistisch klingt, wie glaubwürdig ist, dass João Lourenço und seine Regierungspartei sich da jetzt öffnet?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also es kann auf jeden Fall nicht so weitergehen wie bisher, weil die Regierungspartei MPLA ist ja jetzt wirklich auch sehr abgestraft worden. Es muss auf jeden Fall eine Demokratisierung im Land stattfinden, eine Öffnung. Und auch eine zunehmende Transparenz, zum Beispiel auch bei den Medien. Also die Medien sind überwiegend staatlich kontrolliert. Also es muss auch Kontrollmechanismen in Richtung Abbau der Korruption stattfinden. Das sind die Forderungen, die jetzt auf dem Tisch stehen, und zwar wirklich wahrhaftige, welche auch die Bürger spüren. Und das alles ist in den letzten Jahren eben nicht passiert, obwohl João Lourenço damals 2017 mit großen Versprechungen an die Macht gekommen ist. Aber nichts davon ist, oder nur wenig davon ist, eingetroffen. Und das reicht eben nicht aus. Die Korruption ist halt, wie soll ich sagen, systemimmanent. Also das muss man eben in den Wurzeln auch packen. Also da ist wirklich viel zu tun in den nächsten Jahren. Aber wirklich auch hauptsächlich für die junge Bevölkerung muss etwas passieren, nämlich dass sie auch spürbar profitieren kann am Wohlstand des Landes in Form von Arbeitsplätzen und Verbesserung ihrer Lebenssituation.
Soweit Nathalie Russmann, Leiterin des Auslandsbüros Namibia und Angola der Konrad-Adenauer-Stiftung über die Situation und die Stimmung in dem südwestafrikanischen Land Angola. Die teilweise schlechte Qualität des Gesprächs bitte ich zu entschuldigen. Im Podcast der Weltzeit morgen geht es um Flüssiggas in den USA. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.